Zu viel Info, zu wenig Zeit. Ein Medienüberblick am 26. April 2023. Wenn die Menschen merken, wie wenige über alle anderen bestimmen und dass diese niemals das Beste wollen, dann endet es. Heute. Schauen wir auf den Sudan. Es sei unübersichtlich, aber auf jeden Fall gefährlich, heißt es. Militante Truppen und Regierungstruppen lieferten sich blutige Schlachten. Die BRD und andere Staaten verbrachten Angehörige und andere Ausreisewillige aus dem Land. Und dann die Meldung des Tages. Die WHO warnt. Kampfgruppen haben am Dienstag ein Biolabor im Sudan besetzt und alle Techniker rausgeworfen. Die Weltgesundheitsorganisation warnte vor einer extrem gefährlichen Situation. Nima Zayed Abid, der WHO-Vertreter im Sudan, sagte, dass die Besetzung des zentralen Labors für öffentliche Gesundheit ein großes biologisches Risiko birgt. Er wies darauf hin, dass sich in dem Labor sogenannte Isolate oder Proben einer Reihe tödlicher Krankheiten, darunter Masern, Polio und Cholera, befänden. Sind das also Biowaffenlabore? Wurde im Sudan an bösartigen Biowaffen geforscht? Machen wir mal einen kleinen Ausflug in die Geschichte. 1998 schoss Bill Clinton 14 Marschflugkörper auf die größte pharmazeutische Fabrik des Sudan ab, die fälschlicherweise beschuldigt wurde, chemische Waffen herzustellen, die mit Osama bin Laden in Verbindung gebracht wurden. Und damit öffnete man ganz galant die Tür für die USAID und die US-Pharmaunternehmen. Nachdem also der größte sudanesische Hersteller von Malariamitteln und Pharmazeutika in die Luft gesprengt worden war, fassten die US-Regierung und ihre Big Pharma-Oberherren im Sudan Fuß und übernahmen die medizinische Versorgung eines Landes mit über 46 Millionen Menschen. Der US-Präsident, der im Besitz von Big Pharma ist, bombardierte die Konkurrenten von Big Pharma im Ausland, dann fasste die US-Regierung im Land Fuß und die US-Pharma-Unternehmen übernehmen die Versorgung mit Medikamenten. Big Pharma hat also seine Konkurrenten stellvertretend bombardieren lassen. Dies entspricht dem Modus operandi des tiefen Staates, der Katastrophen und Kriege herbeiführt, damit er inmitten des Chaos die Macht übernehmen kann. 25 Jahre später versorgt die USAID den Sudan mit über 98 Millionen Dollar an Corona-Hilfen und hat 1,2 Millionen Impfstoffe verabreicht. Ein schönes Geld für Big Pharma. Mithilfe der USAID rettet die Regierung der Vereinigten Staaten Leben, indem sie dazu beiträgt, die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern und seine schädlichen Auswirkungen abzuschwächen. Die USAID hat dem Sudan mehr als 98 Millionen Dollar an zusätzlicher Unterstützung für Covid-19 zur Verfügung gestellt, um den dringendsten Bedarf an Impfstoffen und die Bereitschaft des Landes zu decken und unterstützt natürlich die Bemühungen, die Übertragungen von Covid-19 einzudämmen und die damit verbundene Morbidität und Mortalität im Sudan zu verringern. Die USAID Sudan hat sich dem Aufbau einer besseren Welt verschrieben, einer Welt, die besser darauf vorbereitet ist, künftige biologischen Bedrohungen vorzubeugen, sie zu erkennen und auf sie zu reagieren und in der alle Menschen ein sicheres, wohlhabendes und gesundes Leben führen können, so USAID-Missionsdirektorin Mervyn Farrow. Ja, sicher doch. Und jetzt warnt die WHO. Wurde also im Sudan an bösartigen Biowaffen geforscht? Sehr auffällig ist jedenfalls, dass das Nationale Gesundheitsinstitut gerade Seiten löscht, die mit dem Sudan in Verbindung stehen. Die NIH-Seite Affen mit sudanesischem Ebola-Virus erfolgreich behandelt, ist inzwischen verschwunden. Die Geschichte, die das Nationale Gesundheitsinstitut auf ihrer Regierungswebsite vertuschen will, betrifft eben von NIH finanzierte Wissenschaftler sowie die Arbutus Biopharma Corporation, ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Forscher der University of Texas Medical Branch in Galveston haben in Zusammenarbeit mit der Arbutus Biopharma Corporation im Sudan nichtmenschliche Primaten 4 Tage nach der Infektion mit dem Ebola-Virus gerettet. Und diese Firma Arbutus befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Moderna, Pfizer und BioNTech über US-Patente für Covid-19-Impfstoffe. Der CEO von Arbutus behauptet, Big Tech habe seine Technologie zur Verabreichung von Lipid-Nanopartikeln gestohlen, um Covid-Impfstoffe in Massenproduktion herzustellen. Übrigens und nur am Rande, das Nachbarland des Sudan, Uganda, erlebte seit 2000 mehrere Ebola-Ausbrüche. Aber sicher hat nichts mit nichts zu tun. Der letzte Fall Ebola verließ übrigens am 30.11.2022 das Krankenhaus. Die wichtigste Information des Ganzen, das Nationale Gesundheitsinstitut lagert gefährliche Krankheiten in Laboren auf der ganzen Welt und forscht an ihrer Infektiosität. Denken wir an die Biowaffenlabore in der Ukraine. Danke an Dirk Dietrich für diese wichtige Recherche. Und da kommen wir doch gleich zu Frau von der Leyen. Was haben eigentlich Ursula von der Leyen, McKinsey und Pfizer gemeinsam? Korruption. Äußerste Korruption. Frau von der Leyen, nicht gewählte Präsidentin der Europäischen Kommission, hat mehrere Korruptionsskandale am Hals und in diese sind offensichtlich auch Familienmitglieder verstrickt. So hat von der Leyens Sohn David ein Sommerpraktikum bei McKinsey absolviert, einer riesigen US-amerikanischen Unternehmensberatungsfirma. Hat der Sohn der Mutter den Weg geebnet? David verließ McKinsey 2019 kurz bevor seine Mutter zur Präsidentin der Europäischen Kommission ernannt und eben nicht gewählt wurde. Übrigens, dieser McKinsey ist selbst in diverse Skandale verstrickt. Die New York Times berichtete, dass McKinseys Entscheidung, sich in den öffentlichen Sektor im In- und Ausland vorzuwagen, ein Geschäftsmodell voller Interessenkonflikte hervorgebracht hätte. So berät McKinsey die Food and Drug Administration, die FDA, während das Unternehmen gleichzeitig für den Pharma-Riesen Purdue Pharma tätig ist. Auf internationaler Ebene scheint die Arbeit von McKinsey ebenso viele potenzielle Interessenkonflikte mit sich zu bringen, denn das Unternehmen umwirbt so unterschiedliche staatliche Kunden wie das Pentagon, China und Saudi-Arabien. Vielleicht könnte man es nie beweisen, aber es bestehe der dringende Verdacht, dass der Sohn von Heiko und Ursula von der Leyen eine Rolle bei der Vorbereitung des Weges gespielt haben könnte, auf dem McKinsey die Regierungen rund um den Globus kaufte, damit diese dem gewaltigen und tödlichen Covid-Impfstoffbetrug zustimmten. Die Pfizer-SMS waren der nächste offizielle große Skandal. Der Gesamtpreis für dieses Wahnsinnspaket, das von der Leyen ausgehandelt hat, wurde nie offiziell bekannt gegeben. Analysten schätzen ihn auf Hunderte von Millionen, wenn nicht gar Milliarden von Dollar. Wie kann es sein, dass diese Zahlen verheimlicht werden? Immerhin handelt es sich ja um das Steuergeld der Bürger. Doch die EU-Aufsichtsbehörden ignorieren diesen und andere Skandale konsequent. Ausgerechnet Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit, die selbst unter Korruptionsverdacht steht, hat dies kürzlich erneut unter Beweis gestellt. Sie behauptet in der letzten Covid-Sondersitzung Ende März, von der Leyen hätte nichts mit den Vertragsverhandlungen über die Impfstoffe zu tun gehabt. Und denken wir noch kurz an Heiko von der Leyen und seine Verbindungen zu Pfizer als medizinischer Direktor des Biotech-Unternehmens Organesis, bei dem übrigens auch die Ursel seit 2019 Mitglied ist. Und natürlich ist von der Leyen ein Schwab-Liebling, Klaus Schwab, der Gründer des WEF. Auf Geheiß seiner korrupten Finanziers habe dieser sie in ihre Position gebracht. Sie sei nicht nur Stipendiatin der WEF-Akademie Young Global Leaders, sondern sitze auch im Stiftungsrat des WEF. Wie lange also werden die Europäer das derzeitig ultrakorrupte EU-System noch tolerieren? Es ist längst überfällig, die EU abzuschaffen und zu Nationalstaaten und lokalen Währungen zurückzukehren. Dies würde der europäischen Wirtschaft und dem Wohlergehen der europäischen Bevölkerung einen enormen Auftrieb geben. Je länger wir das Volk warten, desto schwieriger wird es, aus dem Finanzgefängnis auszubrechen, fragt Peter König, geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der WHO. Sein Urteil? Es ist längst überfällig, die EU abzuschaffen. Und apropos schon gewusst, die EU hat eine eigene Armee. Die Abgeordnete Claire Daly schlägt Alarm im EU-Parlament. Entgegen der Abstimmungen von Nizza und Lissabon, man wolle keine EU-Armee, gibt es sie nun doch. Die sogenannte schnelle Eingreiftruppe, finanziert aus dem EU-Haushalt im Rahmen der NATO synchronisiert, dient sie der kollektiven Verteidigung und darf auch außerhalb der EU agieren. Und wen wundert da noch, dass die EU eine Impfbusflotte in der Ukraine finanziert? 59 rollstuhlgerechte Impfbusse touren durch die Ukraine, um die zum großen Teil impfunwillige Bevölkerung gegen Covid-19, Masern und Diphtherie zu impfen. Die Gesundheit der ukrainischen Bevölkerung ist der Weltgesundheitsorganisation und der EU ein wichtiges Anliegen. Na klar, getreu dem neuen Motto Waffen retten Leben. Biowaffen, wie die Covid-Infektionen ja auch oft genannt werden, sind dementsprechend auch Lebensretter. Und außerdem muss das Zeug weg, bevor es schlecht wird. Es klingt ein wenig wie im Ahrtal. Dabei sind aber die Ukrainer extrem impfunwillig. Von den 35 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff, die seit Beginn der Pandemie ins Land geliefert wurden, sind nach dem 24. Februar 2022 nur 4 Millionen Dosen, also 11%, eingesetzt worden. Aus der Geschichte unseres schönen Landes haben wir ja gelernt, dass impfunwillig gleich rechtsextrem ist. Heißt das jetzt eigentlich, dass die Ukrainer alle Nazis sind? Ist das dann nicht ein Fall für unsere Nancy? Lassen wir das. Und sonst so? Russlands Außenminister Lavrov leitete die Sitzung des UN-Sicherheitsrates unter der Überschrift »Echter Multilateralismus durch die Verteidigung der Prinzipien der Vereinten Nationen«. Schon den Titel gaben deutsche Medien falsch wieder. Der Stern verkürzte auf Verteidigung der Prinzipien der UNO und unterschlägt damit das wichtigste Anliegen Russlands. Und dies lässt auf einen dringenden Reformbedarf nicht nur der UNO, sondern auch des deutschen Journalismus schließen. Der deutschsprachige Mainstream bedachte eher die Aussagen des UNO-Generalsekretärs Antonio Guterres mit Aufmerksamkeit, die da lauteten: Russlands Invasion verstoße gegen die Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts, der Angriff auf die Ukraine habe massives Leiden und die Verwüstung des Landes angerichtet, bla bla bla. Nun hat der Menschenrechtsrat aber erst kürzlich in einer Resolution die einseitigen völkerrechtswidrigen Maßnahmen des Westens als Verstoß gegen genau diese Prinzipien verurteilt. Und über diese unangenehme Wahrheit spricht man natürlich nicht so gern. Darüber kommt der Mantel des Schweigens. Natürlich. Aber man ist eben doch in Panik und kann es kaum verbergen. Die USA und der von ihnen abhängige kollektive Westen sehen sich angesichts des drohenden Zusammenbruchs des bisherigen US-Dollar-gestützten Weltfinanz- und Handelssystems einer beispiellosen Herausforderung gegenüber. In Lateinamerika, Afrika und Asien bilden sich Alternativmodelle zur westlichen Hegemonie aus. Die Welt will sich dem Machtanspruch der USA entziehen. Dazu gehört auch die Entmachtung des Dollars und der westlichen Finanzstrukturen. Die treibenden Kräfte in diesem Prozess sind dabei die BRICS-Staaten, allen voran China als wirtschaftliches Schwergewicht und Russland eben als militärisches. Und generell sitzen die US-Banken auf 1,7 Billionen Dollar Verlusten, fast so viel wie das gesamte Eigenkapital von 2,1 Billionen Dollar. Es läuft. Und siehe da, die First Republic Bank gab am Montag bekannt, dass sie im ersten Quartal dieses Jahres mehr als 40% ihrer Einlagen verloren hat. Die Aktien des Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel um mehr als 20%. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Too Big to Fail? Übrigens hat der südafrikanische Präsident Ramaphosa erklärt, seine Nation treffe die kluge Entscheidung, sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurückzuziehen und auszutreten. Die Regierungspartei empfinde den Umgang Den Haags mit bestimmten Ländern als unfair und bezog sich dabei auf den Haftbefehl gegen Putin. Und Biden hat es nun offiziell gemacht. Er will erneut kandidieren. Na, hoffentlich kann er sich nächstes Jahr daran noch erinnern. Der Mann, der die wenigsten Pressekonferenzen seit Ronald Reagan gegeben hat, gut, die er gegeben hat, waren ja mitunter ähnlich verwirrend wie die Statements von Anna Lehnchen, will also nochmal Gas geben. Das wird eine Show. Die in 2020 war ja schon nicht schlecht, erinnern wir uns an die stuhlkreisähnlichen Wahlveranstaltungen mit einer Handvoll Anhängern, die natürlich die deutliche Mehrheit der Amerikaner vertraten. Bei Biden. Nicht so wie bei Trump, der bei seinen Rallyes Zehntausende versammelt und selbstverständlich verloren hat. Kevin McCarthy twitterte: Ich weiß, dass Präsident Biden sich heute vielleicht auf seine eigene politische Zukunft konzentriert, aber er sollte sich eher auf die Zukunft Amerikas konzentrieren. Biden hätte ankündigen sollen, sich endlich an den Verhandlungstisch zu setzen und eine verantwortungsvolle Anhebung der Schuldengrenze auszuhandeln, um den ersten Zahlungsausfall in unserer Geschichte zu vermeiden. Apropos, gestern spielte sich vor dem Weißen Haus eine ziemlich irritierende Szene ab. Vor dem Eingang wurde eine Schutzbarriere errichtet, um die Sicht zu versperren, und man sah zwei Männer, die offenbar einen Sarg trugen, auf den Eingang zugehen. Sachen gibt's. Und hier so? Nun, Habeck und sein Mafia-Clan, die Wirtschaft und die Menschen zerstören, legen nochmal nach. Strafen, Zwang und Klimawahnsinn. Zusammenfassend könnte man sagen, wir wollen Wärmepumpen, die wir nicht haben, von Handwerkern einbauen lassen, die wir nicht haben, und zwar in gedämmte Häuser mit Fußbodenheizung, die wir nicht haben, um sie mit Strom zu beheizen, den wir nicht haben. Hört sich nach einem wirklich gut durchdachten Plan an, und siehe an, Fiesmann ist einer der vielen deutschen globalen Champions unter Familienführung. Noch, denn der Heiztechnikkonzern, der auch in Deutschland derzeit so begehrte Wärmepumpen produziert, soll laut Insidern an den US-Klimaanlagenhersteller Carrier Global gehen. Der US-Hai ist mal wieder auf Beutezug. Schön. Ja, die Menschen müssen es jetzt auf die harte Tour lernen. Wenn wir die Meinungsfreiheit verlieren, kommt sie nie wieder zurück. Hüte dich vor Zensur, damit du nicht zensiert wirst. Elon Musk.